Die Wirklichkeiten, schrieb der kleindeutsche Nationalist und Historiker Johann Gustav Droysen 1851, begannen über die Ideale, die Interessen über die Abstraktionen zu siegen. Nicht von der Freiheit, nicht von nationalen Beschlüssen aus war die Einheit Deutschlands zu schaffen. Es bedurfte einer Macht gegen die anderen Mächte. Ein ähnliches Umdenken fand bei den politischen Beobachtern Italiens statt. Die traditionell das 1815 in Wien geschaffene internationale System kritisiert hatten, weil es auf Macht und nicht auf Gerechtigkeit beruhte. Nach den Katastrophen des Sommers 1848 wandten sich einflussreiche Stimmen zunehmend dem Streben nach Macht zu. So kommentierte der gemäßigte Massimo D'Azeglio die österreichischen Siege in Norditalien mit der Bemerkung, diese ungeheure und schmerzhafte Lektion habe die Italiener etwas gelehrt, was sie schon längst hätten wissen müssen, nämlich, dass es nichts Folgenreicheres gibt als die Macht. Auch aus dem radikal-liberalen Lager kam mit August Ludwig von Rochaus Grundsätze der Realpolitik 1853 bzw. 1859 eine Neubewertung des Verhältnisses von Ideen und Macht. Der Beginn aller politischen Erkenntnis, schrieb Rochau, liege in der Analyse der Kräfte, welche den Staat gestalten, tragen, umwandeln. Der erste Schritt dahin sei die Einsicht, dass das Gesetz der Stärke über das Staatsleben eine ähnliche Herrschaft ausübt wie das Gesetz der Schwere über die Körperwelt. Die Frage, wer herrschen solle, ob ein Einzelner oder die wenigen oder die vielen, gehöre in den Bereich der philosophischen Spekulation. Die praktische Politik hat es zunächst nur mit der einfachen Tatsache zu tun, dass die Macht allein es ist, welche herrschen kann. Wie der Realismus von Marx, Engels und Bismarck wurzelte auch der Realismus von Rochau in den Revolutionen von 1848. Er war der Versuch, das Scheitern dieser Revolutionen zu erklären und gleichzeitig die Konsequenzen ihres Erfolgs zu bewältigen. In jüngster Zeit, so schrieb er, sei ein reicher Nachwuchs junger gesellschaftlicher Kräfte aufgeschossen, welche selbstständig oder in mannigfachen Verbindungen ihre Geltung im staatlichen Leben verlangen. Dazu gehörten der Nationalsinn, der politische Parteigeist und die Presse. Und ebenso versteht es sich von selbst, dass eine richtige Politik ihnen die Anerkennung bis zur Grenze ihrer Kraft nicht versagen darf. Diese Argumente waren nicht gleichbedeutend. Rochau konzentrierte sich auf die kulturellen Faktoren, Bismarck auf die militärischen Fähigkeiten und Marx und Engels auf die Kräfte, die von den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen ausgingen. Aber alle drei waren daran interessiert, die radikale und liberale Rhetorik durch eine Pragmatik der Macht zu ersetzen. Und alle drei wandten diese Form der Argumentation sowohl auf die inner- als auch auf die zwischenstaatlichen Beziehungen an.